SWR 2 Forum.
Tastatur statt Füller hat die Handschrift ausgedient, am Mikrofon Silke Arning. Am Computer getippte Briefe, Urlaubsgrüße per WhatsApp und Einkaufszettel, die als Memo im Handy gespeichert werden. Die digitale Revolution hat, so scheint es, das Schreiben mit der Hand aus unserem Alltag weitgehend verdrängt. Erstklässler lernen zwar nach wie vor, mit dem Stift auf Papier Buchstaben zu formen, und manchmal werden aus diesen Schreibübungen die ersten literarischen Gehversuche großer Autorinnen und Autoren, wie das Literaturmuseum der Moderne in Marbach es gerade in einer großen Ausstellung zeigt. Doch wie wichtig ist diese Kulturtechnik, dieses mit der Hand Schreibens jenseits der Literatur, in einer Welt, in der auch die Erwachsenen fast nur noch tippen, wischen oder per Sprachnachrichten miteinander kommunizieren? Entwickelt sich die Handschrift trotz aller Widerstände zu einer Disziplin für Liebhaber? Und wenn ja, wäre das ein Verlust? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Dr. Christian Marquardt vom Institut für Schreibmotorik in Heroldsberg, Heinz-Peter Meidinger, er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf, und Professor Dr. Heike Quereis, Leiterin der Marbacher Museen und Kuratorin der Ausstellung Hands-on im Literaturmuseum der Moderne. Hands-on, Frau Quereis, so heißt ja eben Ihre neue Ausstellung. Da gibt es alte Schulhefte zu sehen, erste Gedichte und Briefe, zum Beispiel auch ein Brief des 11-jährigen Schillers an seinen Lehrer. Es gibt ein Schreibheft von Ilse Eichinger, das ist wunderschön ausgemalt mit so Blümchen am Rand dekoriert, und es gibt eben auch die Handschriften ausgewachsener Schriftsteller, sage ich jetzt mal, von Kleist bis Kafka. Ist diese Ausstellung eher so ein nostalgischer Blick auf eine Kulturtechnik, die im Aussterben begriffen ist?
Wir wollten das Gegenteil erreichen. Es gibt auch Schreibmaschinen und Hämmerchen und Nadeln, mit denen sich Nadeltexte aus Hans Magnus Enzensbergers Poesieautomaten Baukasten erstellen lassen. Was uns interessiert hat bei dem Thema, war zum einen auch die Auseinandersetzung von jedem Menschen mit der Schrift. Mit der Hand schreiben wir ja auch, wenn wir tippen. Mit der Hand schreiben wir auch, wenn wir wischen. Nur wenn wir diktieren, schreiben wir nicht direkt mit der Hand. Also dann ist es auf ein anderes Körperorgan auch verlegt. Aber was uns einfach auch interessiert ist, wie bringt man diesen Vorgang, der eigentlich immer dann vergessen wird, wenn er automatisch ist, wie bringt man ihn auch wieder ins Bewusstsein und nutzt ihn, um auch besondere ästhetische Erfahrungen zu machen. Das war so unser Antrieb.
Das ist aber fast schon so eine salmonische Weisheit. Alles ist Schreiben mit der Hand sozusagen, ob man jetzt den PC bemüht oder den Federkiel sozusagen. Wie ist das bei Ihnen? Halten Sie selbst noch oft einen Stift in der Hand?
Sehr selten. Also ich gehöre auch zu den Schülern. Ich habe den Stift immer sehr gerne als Zeichenstift in der Hand gehabt und als Skizzenstift. Ich war hellfroh, als ich vom Füller auf den Inki umstellen durfte. Das war bei mir in der 6. Klasse der Fall, weil ich zu den Schülern gehört habe, die immer mehr Tinte im Gesicht als auf dem Blatt hatten. Weil ich immer zu schnell war und auch nicht so wirklich rund geschrieben habe. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass es mir jetzt wieder eingefallen, wie ich meine Schreibmaschine geliebt habe und das sehr toll fand, dass mir der Text als Fremdes gegenüber auf dem Papier stand, und bin auch leidenschaftlicher Soforttipper in Computer.
Herr Marquardt, Sie beschäftigen sich ja am Institut für Schreibmotorik ganz wissenschaftlich mit dem Thema, indem Sie zum Beispiel auch ganz genau die Bewegungen beim Schreiben analysieren. Erstmal auch an Sie die Frage, ist die Handschrift nur noch bald ein Fall fürs Museum?
Das glauben wir natürlich so nicht. Sicherlich ändern sich die gesellschaftlichen Bedingungen für das Schreiben. Sicherlich macht man auch alles mit der Hand. Ich würde aber deutlich das Handschreiben vom Tippen unterscheiden, weil es doch verschiedene Modalitäten sind. Beim Tippen geht es mehr um Festhalten von Informationen. Beim Handschreiben geht es um einen sehr persönlichen Vorgang. Handschreiben ist eben nicht nur eine Kulturtechnik, die einen Wert hat, sondern jeder selber spürt ja auch, dass es vielleicht sogar ein Teil seiner Persönlichkeit, seiner persönlichen Ausdrucksform ist. Wenn man einen handgeschriebenen Brief heute noch bekommt, ist das eine besondere Wertschätzung. Das heißt, es gibt hier sehr viele verschiedene Ebenen, auf denen man Handschreiben betrachten kann. Und nicht zuletzt ist natürlich die Frage, wie in einer digitalen Welt, in der Bildungspolitik in Zukunft mit dem Handschreiben umgegangen wird. Handschreiben ist im Moment ein zentraler Baustein des Leserechtschreiberwerbs. Und das kann man auch nicht so einfach jetzt durch Tippen ersetzen.
Sie haben schon die Schule angesprochen. Herr Meidinger, Sie sind Präsident des Deutschen Lehrerverbands, aber auch immer noch aktiv im Schuldienst, leiten das Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf. Ja, ist das mit der Handschreiben auf dem Rückzug?
In der Schule mit Sicherheit noch nicht. Also es ist nach wie vor so, dass das eine zentrale Rolle spielt, natürlich in der Grundschule als die entscheidende Kulturtechnik, die hier erlernt wird, aber auch in der Schule selbst. Prüfungen werden in aller Regel, Schulaufgaben immer noch handschriftlich erledigt. Die berühmten Computerprogramme, die dann nur noch ausgefüllt werden müssen. Und die Multiple-Choice-Tests, die gibt es Gott sei Dank in Deutschland, in den Vereinigten Staaten ist es anders, noch nicht. Aber Tatsache ist, dass natürlich Schreiben auf der Tastatur auch ganz wichtig geworden ist. Also das wird ja auch in der Schule nicht vernachlässigt. Ich würde nur nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also ich glaube schon, dass Schule sich einstellen muss auf Digitalisierung. Dazu gehört auch der Umgang mit Computer, mit Tastatur, mit Smartphone und vieles mehr. Aber dass wir auf der anderen Seite auch die Handschrift haben, die wir nicht sozusagen dann zugunsten des Tastaturschreibens aufgeben sollten.
Das Thema Handschrift ist augenblicklich sehr stark in der Diskussion. Man schaut einmal ins Internet und man findet zahlreiche Studien dazu. Warum wird die Diskussion um die Handschrift gerade jetzt wieder so intensiv geführt?
Also ich glaube, es ist auch natürlich eine Generationenfrage. Das heißt, viele erwachsene Menschen, auch Menschen meiner Generation, da ist sicher die Befürchtung da, wir geben hier vielleicht leichtfertig etwas auf, bei dem wir die Folgen überhaupt noch nicht abschätzen können. Und dann haben wir natürlich gerade in der Schule auch zurzeit die große Diskussion, auch in der Didaktik, in der Lehrerbildung. Sollen wir jetzt zurückgehen auf eine Art Grundschrift? Das heißt, dass Kinder die Druckbuchstaben selber irgendwie zusammenfügen? Oder sollen wir doch noch diesen Aufwand, den es erfordert, eine flüssige Handschrift, die vereinfachte Ausgangsschrift oder die lateinische Ausgangsschrift zu lehren, die natürlich einen hohen Aufwand erfordert? Und wir merken natürlich, dass Schüler zu Hause immer weniger schreiben. Also das, glaube ich, sind alles Dinge, die deutlich machen, dass es hier einen gewissen Umbruch gibt. Und dann steht halt sozusagen die eine Extremmeinung, wir brauchen Handschrift überhaupt nicht mehr, gegen die andere Extremmeinung, die sagt, bitte, Handschrift ist das Einzige, was wichtig ist und zählt bei der Ausprägung einer Schrift. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Also es gibt aus der Sicht von der Schreibmotorik dann natürlich vielleicht noch ein paar andere Probleme, die sich verschärfen. Es ist also nicht nur so, dass es ja eine Digitalisierung gibt, sondern es ist auch so, dass nicht nur weniger geschrieben wird, sondern auch dann ganz faktisch in der Schule die Kinder mehr und mehr Probleme beim Schreiben lernen haben, aus verschiedenen Gründen. Das beginnt vielleicht schon auch damit, dass im Kindergarten schon weniger handmotorisch geübt wird. Es ist nicht ganz klar, was da der Einfluss ist. Aber wir untersuchen im Prinzip diese Probleme beim Schreiben seit circa 25 Jahren und das verstärkt sich mehr und mehr. Und wir haben jetzt zwei Untersuchungen gemacht, wo wir Lehrer befragt haben, deutschlandweit nach dem Stand der Schreibmotorik in den Schulen. Und da kommt zusammengefasst heraus, dass nach Einschätzung der Lehrer 50% der Jungen und mehr als 30% der Mädchen nicht mehr vernünftig mit der Hand schreiben können. Und das ist natürlich in mehrerer Hinsicht sehr besorgniserregend, nicht nur, weil es die Bildungschancen natürlich dieser Kinder betrifft, sondern auch, weil das natürlich ein zusätzliches Argument ist, möglicherweise auf digitale Medien auszuweichen. Wir haben das wirklich schon sehr lange untersucht. Wir haben dazu spezielle Methoden, wo wir die Handschrift untersuchen können. Und aus unseren Ergebnissen zeigt sich, dass die Probleme eigentlich nicht so sehr an der Schrift liegen. Das Problem ist, dass die Kinder die automatisierte Schreibmotorik nicht mehr erlernen. Das heißt, die Zeit oder die Art, wie es gelernt wird, reicht nicht mehr aus, um diese Handschrift so zu automatisieren, dass sie von alleine funktioniert. Und dann wird sie eben unleserlich und damit im Prinzip auch unbrauchbar. Und hier muss unserer Meinung nach dringend eingegriffen werden. Ich würde mal sagen, unter dem Stichwort Modernisierung des Schreibunterrichts müssen hier neue Ansätze ausprobiert werden. Ansonsten laufen wir hier in ein immer größer werdendes Problem.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, denn Sie haben jetzt beide sehr viele Aspekte angesprochen. Einmal die Diskussion um die verschiedenen Schreibstile einerseits, dann aber auch um die Defizite einfach bei der Schreibmotorik, die sich da über die Jahre hinweg eingeschlichen haben. Aber ich möchte noch mal ganz kurz nachfragen, also warum jetzt gerade diese Diskussion, Frau Quereis, Sie haben jetzt eben diese Ausstellung konzipiert im Literaturmuseum der Moderne. Was war denn eigentlich für Sie der Anstoß für diese Ausstellung? Waren es diese Studien, war es diese Diskussion, die so im Hintergrund läuft?
Also zwei Sachen. Zum einen ganz konkret Hans Magnus Enzensberger, der sagte, mach doch mal eine Ausstellung darüber, wie Kinder schreiben lernen, auch mit all den negativen Aspekten, die dabei sind. Der Linkshänder, der zum Rechtshänder umgezogen worden ist, die individuelle Schrift des Schülers, die eben korrigiert wird, weil die Richtung nicht ganz stimmt. Also auch solche Spuren hat man da, hat es ja genauso mit lernen können und einem Selbstverständnis bekommen im Umgang mit der Hand, aber es hat natürlich genauso für bestimmte Schüler auch eine Qual, die dabei ist. Das heißt, es ist auch immer die Macht eines Systems, die sich in dieser Schrift ausdrückt. Das war das eine. Das andere ist, dass mir natürlich, würde ich sagen, die häufigste Frage, die im Literaturarchiv gestellt wird, haben Sie in 10 Jahren eigentlich überhaupt noch was zu sammeln? Bitte. Meine Antwort ist immer, wer ins 20. Jahrhundert guckt, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Schreibmaschine. Seit etwa 1906, 1907 hatten viele Autoren Schreibmaschinen, die wurde erschwinglich und dennoch sieht man, es ist immer noch das Jahrhundert der Handschrift. Das heißt, das eine System löst das andere nicht einfach ab, sondern es schärft die Ausdrucksmöglichkeiten jeweils des Mediums. Also jemand wie Hermann Hesse zum Beispiel, der gibt seiner Schreibmaschine auch Namen. Das heißt, der sagt durchaus, meine Schreibmaschine ist sehr individuell, die klemmt ein bisschen bei der Taste und die schmiert ein bisschen beim Ä. Also der macht dann daraus einen persönlichen Akt oder auch Kafka, der die Schreibmaschine eben nutzt, um die intimste aller Briefgattungen zu verfassen, nämlich einen Liebesbrief, weil er sagt, diese Tastatur, die Logik, das quert, die hilft einfach beim Denken. Wenn mir nichts einfällt, dann machen das schon die Fingerspitzen. Also diese Reflexion der Schreibmedien gibt es natürlich immer wieder und ich würde sagen, das Schöne ist, dass man eben plötzlich die Wahl hat. Was aber schon sich ändert, ist, glaube ich, die Zeit, die ich mir nehme. Also da würde ich sagen, was uns inzwischen passiert, wir sind so fahrig und auf Schnelligkeit gewohnt, dass Schreiben mit der Hand verlangt zunächst mal Langsamkeit. Oder auch Konzentration. Mir fällt es immer auf, wenn ich zeichne. Früher konnte ich das ganz leicht, weil ich aber sehr viel genauer hingeschaut habe. Und heute denke ich immer, da müsste schon das Bild rauskommen. Es geht mit jedem Handy schneller wie zeichnen. Und ich glaube, diese Hingabe an das Konzentrierte ist was, was wir wieder inzwischen wirklich auch schulen und lernen müssen zu sehen. Dinge gehen einfach nicht gleich schnell, sondern sie gehen langsam. Also ich habe im Klavierunterricht immer den schönen Satz gelernt, wenn man was schnell spielen will, muss man es zuerst langsam können. Und da ist, glaube ich, wäre für mich auch so eine didaktische Aufgabe. Wie schafft man wirklich Zeit und auch Muße in dem besten Sinne, um genau diese Schwierigkeiten und diese Mühsal auch wieder in ein positives Umfeld zu bekommen. Man sieht es in einem Bereich, das Lettering, also Handschrift ist ja auch wieder Mode,
genau,
bei jungen Leuten.
Trend.
Wir haben das in der Ausschau gesehen, wir hatten 10 Lettering-Stifte dastehen, die waren am ersten Tag geklaut. Also,
Sie sagten, diese Handschriften, die haben halt auch so eine Aura, die haben eine Ausstrahlung und sie transportieren eben etwas Persönliches. Und wenn ich mich nochmal dran erinnere, als ich meinen allerersten Brief bekommen habe, früher haben wir ja noch geschrieben tatsächlich mit der Hand, aber den ersten auf Maschine geschriebenen Brief von einer Freundin, da war ich erstmal beleidigt. Ganz ehrlich, weil ich fand, da war auf einmal eine Distanz da. Ja. Und diese Distanz, aber dieses Empfinden von Distanz, das hat sich total verloren offensichtlich.
Ich glaube, wir sammeln natürlich Medienkompetenzen, nennt man sowas, dass wir Dinge nicht mehr aufladen, aber manche Sachen eben dann auch besonders wertschätzen, dann der Kondolenzbrief, der fast immer noch handschriftlich ist. Also wo man sieht, da ist eben immer noch der Akt des Nicht-von-Handschreibens ein Verstoß gegen das Gesetz, mit dem natürlich auch gerade bei unserem Fall Literaten spielen. Also ein Künstler versucht natürlich immer außerhalb des Systems sich zu lancieren. Ich finde es auch bei uns spannend, Sie haben vorher die Schulhefte von Ilse Eichinger angesprochen, wo man sieht, wie im Deutschunterricht Schreiben, Rechnen und Zeichnen in eins ging. Also die ganzen Schreibhefte von Ilse Eichinger haben eben auch Blümchen. Das heißt, man hat versucht, nicht nur die Lust am Schreiben zu schulen, sondern auch sofort die Lust am Bild und auch die Lust an der Zahl.
Das ist ein fließender Übergang im Prinzip vom Schreiben, Buchstaben malen in das Zeichnen hinein. Und da sind wir jetzt wieder bei der Schule. Diese Übungen des Schreibens, das braucht einfach Zeit. Und Herr Marquardt, Sie haben es auch gesagt, man muss wieder sich diesen Rahmen auch erkämpfen offensichtlich. Und es gibt auch immer diesen Verdacht, dass Kinder, die vor allem oder gar ausschließlich auf der Tastatur herumhämmern, dass die Schwierigkeiten bekommen mit dem Lernen. Macht das Schreiben mit dem PC tatsächlich dümmer?
Ich glaube, zu letzterem, glaube ich, kann der Herr Marquardt wahrscheinlich einiges sagen, weil die haben ja dazu Studien gemacht. Also ich finde grundsätzlich die Aussage richtig, dass Kinder auch heute die Wahlmöglichkeit haben sollen. Das heißt, sie sollen schreiben können, sie sollen sich natürlich auch auf digitalen Medien die benutzen und ausdrücken können, aber damit sie die Wahlmöglichkeit haben, setzt es natürlich voraus, dass Schule sie auch in den Stand setzt, ordentlich, flüssig schreiben zu können. Und da muss ich natürlich feststellen, dass anders als noch vor 40, 50 Jahren die Schreibgelegenheiten außerhalb der Schule, es gab ja Zeiten, da haben Schüler ein Poesiealbum gehabt oder ein Tagebuch geführt. Das heißt, die Schreibgelegenheiten zu Hause sind weniger geworden und das bedingt eigentlich für mich dann, dass Schule, wenn man der Meinung ist, dass das nach wie vor eine wichtige Kulturtechnik ist, dass Schule dafür mehr Zeit aufwenden muss. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir teilweise in der Schule zu wenig Aufmerksamkeit der Schrift widmen. Das fängt schon damit an, dass wir teilweise übergegangen sind, bei Tests in der Schule zu verzichten, dass ganze Sätze formuliert werden und hingeschrieben werden, sondern dass wir viel vorgefertigte Arbeitsblätter haben, wo nur noch angekreuzt werden muss oder Lückentexte. Und da brauchen wir uns dann natürlich auch nicht wundern, wenn in der Schule sozusagen dann auch kein Gegengewicht aufgebaut wird, die Zeit, die man bräuchte für Schreiben lernen und in Ruhe schreiben, dann auch in der Schule nicht vorhanden ist.
Herr Marquardt, welche motorischen Fähigkeiten werden denn durch das Schreiben mit der Hand entwickelt? Und wenn man nur noch mit dem PC und der Tastatur arbeitet, macht es tatsächlich dümmer?
Also ob es jetzt dümmer macht, glaube ich nicht. Das ist vielleicht ein Konkurrenzsystem, wo man dann vielleicht auch weniger Zeit für das Schreiben verwendet. Prinzipiell muss man motorisch das Tippen und das Schreiben unterscheiden, nicht weil die Hand jetzt etwas anderes macht, sondern vor allen Dingen auch, weil das Gehirn etwas anderes macht. Beim Tippen wird letztendlich der Text, den man als Information speichern will, eins zu eins in ein elektrisches Medium reingetippt. Und das hat bestimmt in vielen Teilen des heutigen Lebens einen großen Vorteil. Ich muss auch sehr viel elektronisch arbeiten und natürlich mache ich das über die Tastatur. Das Handschreiben ist im Prinzip ein ganz anderer Prozess. Kognitiv passieren hier viel mehr Dinge. Es gibt Studien, die zeigen, dass beim Handschreiben ganz andere Areale im Gehirn aktiviert werden. Eine ganzheitlichere Aktivierung verschiedenster Hirnareale, die dazu führt, dass auch verschiedene Einflüsse in die Schrift mit eingehen, die beim Tippen nicht da sind, eine Personalisierung der Handschrift. Während des Schreibens mit der Hand werden Texte mehr formuliert. Das heißt, sie werden gleich in meinen Worten aufgeschrieben. Das hat natürlich damit die Auswirkung, dass wenn mit der Hand geschrieben wird, scheinbar das Wortgedächtnis und die Rechtschreibung sich verbessern. Die Behaltensleistung ist besser, man kann sich an handgeschriebene Texte besser erinnern. Es gibt also viele kognitive Aspekte, die beim Handschreiben anders funktionieren und die möglicherweise dann eben auch einen Vorteil haben, wenn es um Bildung geht, wenn es um das Erlernen von Handschreiben und Rechtschreibung und die Lesekompetenz geht.
Da gibt es eine interessante Studie, die Sie wahrscheinlich auch kennen, in den Vereinigten Staaten, glaube ich, vor 2-3 Jahren. Da hat man sozusagen Schüler schreiben lassen, bestimmte Texte abschreiben lassen, die einen mit der Tastatur, die anderen mit der Hand und dann geprüft, wie die Merkleistung ist, also wo man mehr behält. Das Interessante ist, bei den Daten und Fakten liegen beide ungefähr gleich auf. Also Schüler, die das handgeschrieben haben, haben sich genauso viele Daten gemerkt wie die, die das abgetippt haben. Aber bei der Verstehensleistung, den Sinnzusammenhang dieses Textes zu erfassen, waren die Schüler, die mit der Hand geschrieben haben, deutlich besser.
Man sagt ja auch, Schreiben ist Denken im Kopf. Allerdings, wenn ich einen Text auf dem PC formuliere oder mit der Schreibmaschine eben abfasse, warum sollte das eine schlechtere Denkleistung sein? Und wenn ich jetzt nochmal an Hermann Hesse denke, den Frau Querer schon bemüht hat, er hat ja sogar sozusagen der Schreibmaschine sogar eine anregende Kraft zugeschrieben, indem er gesagt hat, das unterstützt sogar die Selbstkritik. Da ist ja auch was dran.
Also ich würde sagen, dass es ein Unterschied ist, ob man aufschreibt, um Informationen zu notieren oder aufschreibt, um etwas zu erzeugen, was nur mit dem Text in der Welt ist, also wirklich Literatur macht oder sich auch ausdrückt. Also da würde ich sagen, ist ein Riesenunterschied. Nutze ich die Schrift als Aufzeichnungsmedium von schon etwas Gedachtem oder eben auch als Memorierungsmedium. In meinem Studium gab es immer den Scherz, leg's auf den Kopierer, das ist so gut wie gelesen. Und da würde ich natürlich schon auch sagen, das quasi mittelalterliche Abschreiben ist natürlich das weitaus bessere Memorieren, weil es das auch nochmal selber formulieren ist. Aber wenn man, glaube ich, einen Text erst erschafft und über Textstrukturen nachdenkt, da würde ich schon auch sagen, man schreibt in jeder Art eigen. Also zum Beispiel einen Text auf der Schreibmaschine schreiben, mit dem er findet, da ist der Denkrhythmus, der bekommt ja auch wirklich einen Klang. Der ist laut, es gibt einen Widerstand und das Ganze ist aber noch sehr viel körperlicher als am Computer, wo ich auch viel mehr herumschieben kann. Das versuche ich ja an der Schreibmaschine auch zu vermeiden, weil ich sonst einfach nur mal alles abtippen muss. Also da, glaube ich, ist schon jede Schreibweise auch mit einer besonderen Form der Ökonomisierung oder auch Ausschweifung verbunden. Aber ich denke schon, dass es also Individualitäten ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist so viel besser. Es ist anders. aber auch jeweils eigen und gut so, dass es so ist.
Oder mit Heiner Müller dann zu sprechen, am Ende übernimmt dann doch der Text die Führung. Genau. Herr Marquardt, das Institut für Schreibmotorik hat ja zusammen mit dem Verband Bildung und Erziehung in diesem Jahr eine Umfrage erstellt. Sie haben die Studie ja auch schon angesprochen und Sie haben ja da 2200 Lehrerinnen und Lehrer online befragt und eben nur 4% der Befragten waren mit der Handschrift ihrer Schülerinnen und Schüler zufrieden. Was heißt das jetzt eigentlich ganz genau? Geht es da um die reine Ästhetik? Haben die einfach rumgeschmiert oder geht es um die Rechtschreibung oder dann vielleicht auch eher um die Linienführung?
Naja, in den Lehrplänen wird ja als Fernziel des Schreibunterrichts eine flüssige und lesbare Handschrift formuliert. Das heißt, man hat hier eine relativ klare Zielvorgabe und ich denke mal, dass genau das die beiden Kritikpunkte sind oder die Punkte sind, wo die Lehrer nicht zufrieden sind. Zum einen gibt es eben deutliche Probleme bei der Lesbarkeit und zum anderen ist die Schrift langsam und erfordert sehr viel Aufwand. Die Kinder haben dann Schmerzen, können gar nicht über längere Zeit schreiben. Diese beiden Probleme hängen miteinander zusammen. Das heißt, eine Schrift, die nicht geläufig ist, ist eben viel aufwendiger, ist dadurch langsamer und dadurch, wenn sie dann zu schnell geschrieben wird, verfällt sie auch wieder. Das hat dann eben unserer Meinung nach die Ursachen in dem Mangel an Schreibmotorik. Wenn ich etwas zu schnell spielen will, wir haben vorhin das Beispiel gehabt, Klavier, wenn ich also etwas zu schnell spielen will, was ich nicht beherrsche, dann fällt natürlich die Melodie auseinander. Und so ist es auch mit dem Handschreiben. Das heißt, die Kinder lernen nicht mehr, früh genug schnell zu schreiben. Und dann haben sie eben natürlich entweder ein Problem mit der Lesbarkeit und oder mit der Flüssigkeit. Sie sind also nicht mehr belastbar und man kann es nicht mehr entziffern. Dann kommt natürlich dazu, dass sie demotiviert werden und dass sie dann noch weniger Grund haben, das weiterhin zu üben. Das ist also ein relativ breiter Problemkomplex und unserer Meinung nach kann man den nur dann aufbrechen, wenn man eben in den Schreibunterricht das, was eben moderne Forschung in dem Bereich eben nahelegt, die Schreibmotorik mehr einführt und ganz gezielt die Schreibmotorik schon zu einem frühen Zeitpunkt fördert, sodass eben die Buchstaben nicht nur formgetreu in Zeitlupe nachgemalt werden können, sondern auch möglichst früh mit schnelleren Bewegungen in einer individualisierten Art dann möglicherweise lesbar aufs Papier gebracht werden. Und da gibt es ja auch Ansätze. In der Schweiz zum Beispiel ist eine neue Schrift generiert worden, die heißt Basisschrift, die eben den motorischen Gesichtspunkten genügt und wo ganz speziell parallel zum Schreibunterricht motorisches Training an den Buchstaben durchgeführt wird. Und diese Schrift ist also auch durch Studien jetzt nachgewiesen, lesbarer und schneller zu schreiben als die herkömmlich bekannten Ausgangsschriften.
Also diese Basisschrift, die Sie da angesprochen haben, das ist quasi eine modernisierte Version der Schreibschrift?
Genau, es ist im Prinzip also weder Druckschrift noch total verbundene Schrift, orientiert sich sehr stark an dem, was wir Erwachsene auch schreiben, teilverbunden, günstige Buchstaben zusammengebunden, ungünstige Buchstaben eher auseinander, vereinfachte Formen, man lässt gewisse Dinge wie Deckstriche weg, man benutzt zum Beispiel Luftsprünge, um den Rhythmus zu erhöhen, um die Schreibbewegung zu beschleunigen, also ganz gezielt Techniken, die wir Erwachsenen auch einsetzen können natürlich, in den Schreibunterricht zu einem früheren Zeitpunkt mit eingebracht werden und gerade schreibschwache Kinder dann eben fördern.
Herr Meidinger, Sie haben ganz am Anfang schon die unterschiedlichen Schreibstile angesprochen, die in der Schule diskutiert werden. Es geht um Grundschrift und Schreibschrift. Jetzt hat gerade Herr Marquardt die Basisschrift ins Gespräch gebracht, die in der Schweiz schon offensichtlich erfolgreich auch praktiziert wird. Ist das auch ein Modell für Deutschland, für die deutschen Schulen?
Also ich kenne jetzt die Einzelheiten dieser Basisschrift, die in der Schweiz entwickelt worden ist, nicht. Ich meine, es gibt ja die Diskussion um Schriften, also beispielsweise jetzt diese Grundschrift, die ja ein Rückzug ist auf Druckbuchstaben, die gelernt werden und dann von den Kindern individuell verbunden werden dürfen, was natürlich letztendlich den Schreibfluss hindert, beziehungsweise auch die Lesbarkeit, weil jede Schrift sich dann noch deutlicher unterscheidet. Gefährdet. Da stellt sich natürlich auch generell die Frage, wollen wir tatsächlich von diesem einen der beiden Gesichtspunkte flüssig oder lesbar Abstand nehmen? Oder wollen wir tatsächlich an diesem Ziel flüssig und lesbar bei einer Handschrift festhalten? Ich meine, die Handschrift hat ja verschiedene Aspekte. Das eine ist, die Kinder schreiben zu wenig, in der Schule ist zu wenig Zeit, es wird zu wenig geübt, die Bedeutung wird nicht mehr gesehen. Okay, es gibt aber natürlich auch eine größeren Zusammenhang, den man berücksichtigen muss, dass Kinder ja generell viel weniger mit ihren Händen und Füßen und ihrem Körper machen in der Kindheit als früher. Also sozusagen das Haptische ist ja ganz stark am Rückzug, also zugunsten eben des Umgangs mit, vor kurzem habe ich im Kinderwagen ein Kind gesehen, das also mit, was weiß ich, 2,5 Jahren da bereits auf seinem Tablet wahrscheinlich irgendwelche Videos oder was herumgedattelt hat. Also wir haben natürlich auch die Gefahr, dass sozusagen beim Aufwachsen im gesamten Erziehungsprozess in der Kindheit sozusagen dieses Motorische, dieses Haptische, das ja unheimlich viel Kreativität auch enthält, nicht gefördert wird und verloren geht. Und in dem Zusammenhang wäre natürlich dieses Betonen weiterhin der Schrift auch eine Gegenbewegung, wenigstens sozusagen über die Schrift weiterhin die Kinder auch dazu anzuhalten, ihre eigenen körperlichen, haptischen Ausdrucksfähigkeiten, motorischen Ausdrucksfähigkeiten zu schulen.
Ja, sie stoßen dann auch einen größeren Raum auf. Also mir ist da jetzt eingefallen auch, dass ja viele Kleinkinder so Schuhe haben, die mit Klettverschluss schnell zugemacht werden, anstatt dass man eben lernt, mit den Schnürsenkeln die Schuhe zu binden. Das ist sicherlich also, auch so eine haptische.
Es wäre mal interessant, eine Untersuchung zu machen, wie viele Kinder, können wir ruhig sagen, 6-Jährige, 10-Jährige, noch ihre Schuhe binden können. Also ich glaube, das wird ein katastrophales Ergebnis werden.
Ich muss jetzt lachen, vielleicht als Einwurf. Unsere Ausstellung heißt deswegen auch Hands-on, weil man wirklich Sachen anfassen kann. Und also da muss ich auch eine Lanze für die Kinder brechen. Das fällt Kindern noch leicht, die fassen an. Aber Erwachsenen im Bereich eines Literaturmuseums fällt es wahnsinnig schwer. Je mehr Bildung und je weiter in einem akademischen Grad, desto verkrampfter gehen Menschen auch mit haptischen Dimensionen ab. Das ist natürlich was, was wir auch wieder herauskitzeln wollten, zu sagen, Schreiben ist ein Handwerk. Es hat eine bestimmte Struktur, das hat auch eine bestimmte Sinnlichkeit. Von Alexander Kluger gibt es den schönen Satz, dass eigentlich das noch wichtigere Sinnesorgan unsere Fußsohlen sind. Wir haben in der Ausstellung deswegen auch die Möglichkeit, mit den Füßen zu schreiben und über Buchstaben zu gehen. Aber wo man schon aussieht, mit zunehmendem Alter wird es weniger gemacht. Also es gibt den schönen Satz, man kann mit Germanisten alles Nette machen, nur kein Improvisationstheater. Und wir haben in einem Raum tatsächlich die Möglichkeit, wo man mit dem Arm schreiben kann in die Luft, einfach um zu zeigen, eigentlich ist dieses Schreiben mit der Hand ein kleiner Bewegungsradius und eigentlich ist da der ganze Körper mit involviert. Und das fällt kleineren sehr viel leichter als größeren Besuchern, die sich schwer tun, quasi den Körper auch noch zu exponieren in dem öffentlichen Raum eines Museums. Das finde ich faszinierend. Ich dachte auch gerade vorher, wir haben auch die schöne Redensart der Sauklaue, die immer eine Doktorschrift ist.
Ja, ist eine interessante Frage, Herr Meidinger. Ich meine, das Stöhnen der Lehrer über die Sauklaue der Schüler und Schülerinnen, das ist ja eigentlich altbekannt und hat eine lange Tradition. Hat sich das tatsächlich so viel verschlechtert oder verschlimmert?
Ja, also das mit der Sauklaue bei Ärzten und übrigens teilweise auch bei Lehrkräften, ja, das ist also hängt natürlich damit zusammen mit diesen routinierten Vorgängen. Also wenn ich 1000 Rezepte unterschreibe und so dann und dieselbe Diagnose da reinschreibe, dann glaube ich, kommt es dazu, dass man dann so schreibt. Es hat natürlich früher auch teilweise zum Schaden von Schülern diese Klagen gegeben. Du hast eine Sauklaue, weil man nicht erkannt hat, dass in dem einen oder anderen Fall tatsächlich eine krankhafte Störung dahinter liegt. Motorische Störungen, für die das Kind eigentlich nichts konnte und wo es auch keine Hilfestellung bekommen hat. Also, aber ansonsten ist, glaube ich, die Klage der Lehrer, die ja beschrieben worden ist in dieser Studie auch vom Verband Bildung und Erziehung zusammen mit dem Schreibmotorik-Institut, dass die Lehrer zunehmend über schlechte Schriften klagen. Das ist, glaube ich, in erster Linie eine Übungsfrage. Also man müsste eigentlich mehr üben als früher. Es wird auch in der Schule nicht mehr so gewertschätzt, dass jemand eine schöne Schrift hat. Und es wird im Grunde genommen dadurch auch keine Grenze gezogen. Also wenn es noch lesbar ist, ist okay. Das ist aber sicher nicht das Ziel des Ganzen.
Im Prinzip, es fehlt die Übung, es fehlt auch offensichtlich der Wille, dieses Handschreiben zu intensivieren, zu praktizieren in der Schule. Wahrscheinlich gibt es auch in der Schule, die ja ohnehin mit ganz vielen Anforderungen konfrontiert ist, gar nicht mehr so diesen Raum und den Platz und die Zeit. Und da haben wir ja gerade darüber gesprochen, das braucht es einfach, um das einzuüben. Herr Marquardt, was würde denn passieren, wenn wir jetzt ganz auf das Handschreiben verzichten?
Das ist jetzt vielleicht eine sehr hypothetische Frage. Die Welt würde dann nicht untergehen. Wir würden halt vielleicht eine, ja, wir nennen es Kulturtechnik, verlieren, die für uns einen großen Wert hat. Es betrifft aber vielleicht ja überhaupt unser ganzes Leben. Ich fand das ganz interessant, was die Frau Queres vorhin gesagt hat. Hands-on Also was haben denn unsere Hände eigentlich für uns eine Bedeutung? Und das Schreiben ist ja nur eine typische Tätigkeit von unseren Händen, mit einem sehr hohen Wert für uns auch. Und man kann ja im Prinzip die Frage auch ein bisschen anders stellen. Die Digitalisierung bringt uns ja nicht nur Vorteile, weil sie Dinge einfacher macht, sondern wir geben viele Tätigkeiten gerade mit der Hand auf, weil sie danach digital einfacher funktionieren. Das ist ja nicht nur Schreiben, das ist jeder Lichtschalter, das ist die ganze Bedienbarkeit. Wir machen den Kofferraum nicht mehr zu, sondern wir drücken auf den Knopf, damit die Klappe zugeht. Ist das jetzt evolutionär für die Spezies Mensch ein Fortschritt, die Klappe nicht mehr zuzumachen oder einen Knopf zu drücken oder nicht mehr den Lichtschalter zu drücken, sondern zu sagen, Elektronik, mach mir das Licht aus. Das heißt, es gibt irgendwie scheinbar von uns, das ist jetzt fast eine philosophische Frage vielleicht, eine Art von Antrieb, Dinge elektronisch ausführen zu lassen und praktisch das, was wir durch die Hand gemacht haben, wegzuwerfen. Es gibt also entwicklungspsychologisch auch Ansätze, die sagen, die Hand und die Sprache haben unser Gehirn zu dem gemacht, was wir heute sind. Durch den Werkzeuggebrauch mussten wir sozusagen dieses Gehirn überhaupt und diese Motorik entwickeln. Deswegen hat die Hand auch eine sehr prominente Präsentation im Gehirn. Ein sehr, sehr großes Areal wird durch die Hand belegt. Das geben wir jetzt alles auf. Auf der anderen Seite kenne ich viele Institute an Universitäten, die jetzt Roboter bauen. Und das große Ziel ist, die Hand zu duplizieren, sozusagen dem Roboter eine menschliche Hand zu geben. Das heißt, wir entwickeln uns sozusagen immer mehr zu Robotern, die nur noch Kommandos geben. Und das, was unsere Tätigkeit mit der Hand einmal war, übertragen wir auf Roboter, damit diese Hand jetzt ein Glas greifen und trinken kann. Also das ist teilweise geradezu paradox, was wir in unserem Alltag freiwillig scheinbar aufgeben an Hands-on-Tätigkeiten, die möglicherweise für uns einen viel größeren Wert haben, als wir momentan überhaupt überblicken können.
SWR2 Forum, Tastatur statt Füller, hat die Handschrift ausgedient. Ich finde es nochmal ganz spannend, was Sie da gerade formuliert haben, Herr Marquardt. Wir haben eigentlich als Menschen mit der Hand ein Kunstwerk an der Hand und wir geben es aber eben aus der Hand. Sie haben die Entwicklung bei den Robotern angesprochen. Frau Quereis, die Autorinnen und Autoren gelten ja allgemein als sehr kreative Menschen. Was kann man oder was haben Sie beobachtet auch bei der Zusammenstellung dieser Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne? Wann wurden denn eigentlich aus den ersten Gehversuchen, denn Sie stellen ja auch Schreibhefte aus, wann wurden denn eigentlich aus den ersten Gehversuchen auch tatsächlich poetische Sprachbilder. Kann man das sehen?
Also man kann es tatsächlich sehen bei Schülern, die quasi im 18. Jahrhundert in die Schule gegangen sind, tatsächlich auch mit der Schrift verbunden, weil zum Beispiel der kleine Schiller lernt die deutsche Schreibschrift Korrent für Briefe.
Korrent muss man sagen, ist so eine spitze Schrift, eigentlich so eine steile Schrift.
Was wir heute nicht mehr lesen können, aber was eben die klassische Schreibschrift ist, das ist quasi für Texte in Prosa. Und damals hat man eben auf den höheren Schulen die Lateinschule besucht und er lernt die lateinische Sprache und die lateinische Schrift für poetische Texte. Also ich fand es auch sehr eindrücklich zu sehen, dass eben der Elfjährige beide Systeme kann. Das Deutsche sehr konventionell, weil damals auch klar ist, wie ein Brief auszusehen hat und gleichzeitig aber doch ein Gedicht mit lateinischen Versmaßen schreiben kann und sich von seinem Lehrer verabschiedet, um in die Herbstferien zu dürfen. Das würde ich sagen, können wir heute nicht mehr mit 11. Auch der kleine Uland, der eben mit 6 schon Latein schreibt. Aber da sieht man, dass eben tatsächlich zwei Systeme parallel nebeneinander gelehrt werden und sich das erst allmählich angleicht. Das finde ich schon eindrücklich. Und man sieht eben, dass mit jedem dieser Systeme auch eine Forschung von Literatur einhergeht. Also wir haben auch Beispiele, das fängt so, würde ich sagen, ab 12, 13 etwa an, wo Schüler einfach wissen, es gibt sowas wie ein literarisches Werk. Also Ernst Heimeran, der später Romane schreibt und Verleger wird, der gibt schon mit 14 seine gesammelten Werke heraus. Wenn ich an mich zurück erinnere, würde ich sagen, ja, ich habe auch so mit, also ich habe die Kindergedichte geschrieben, ganz klar, und auch so Forschertexte in der Grundschule, weil man denkt, es ist doch spannend, so Biologe zu werden oder Schnecken zu beobachten oder andere Tiere. Und dass man dann aber sieht, es gibt auch noch so eine fiktive Gattung, das denke ich, passiert auch so mit 12, 13. Das ist natürlich sehr schön zu sehen, weil man sieht, man nimmt den ganzen Baukasten an dem, was man gelernt hat, aber auch dem, was man so an Ideen im Kopf hat und versucht auch Vorbilder zu nehmen. Also Ernst Heimeran klebt eben auf seine gesammelten Werke eine Schillerbriefmarke. Und sowas verändert sich aber auch in der Zeit. Also ich wurde auch ein bisschen beschämt, als ich ein langes Gedicht des 11-jährigen Eduard Mörrige gelesen habe, weil man denkt, könnte ich heute so vollendet in Strophenformen noch schreiben? Also da sieht man schon, dass früher auch viel tatsächlich eine Anstrengung war. Also als ich studiert habe, habe ich gelernt, Studiere kommt von Leiden. Eine Qual muss dabei sein. Und man kann es nicht immer nur nett machen. Und ich glaube schon, das war so mein Eindruck, dass früher sehr viel mehr auch verlangt worden ist in einem kleineren Bereich. Also muss man immer sagen, wir haben sehr viel mehr Fächer. Inzwischen früher gab es in den Schulen sehr viel mehr Körperfächer. Reiten, Fechten. Das gibt's bei uns überhaupt nicht mehr. Also da sind wirklich bis auf Sport und vielleicht Musik alle Schulfächer eben auch inzwischen wirklich sitzende Fächer geworden und keine stehen und keine mehr der Körperbeherrschung.
Gut, und die Ablenkung war wahrscheinlich früher auch nicht so groß wie heute durch die ganzen vielen Medien.
Kein Fernsehen, kein Radio, kein Tablet
und ich weiß nicht was. Also insofern, da konnte man sich dann auch sehr intensiv mit Texten und dem Papier auseinandersetzen. Mhm. Wenn wir uns das jetzt gerade so vergegenwärtigen, die Handschriften, die in Marbach gerade zu sehen sind, zeigen uns also auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sind da nicht immer vorbildlich unterwegs, sondern sie kritzeln auch und sie malen. Aber es sind eben kreative Prozesse in der Schule. Wird das gar nicht so geduldet? Da muss immer alles schön ordentlich und sauber sein und vor allen Dingen lesbar sein. Wir haben erfahren, also einerseits gibt es ja eine große Digitaloffensive, Bildungsoffensive, die auch vom Bund gefördert wird mit vielen Millionen. Auf der anderen Seite aber die Erkenntnis, dass es doch gut wäre, die Schreibmotorik weiterzuentwickeln, weil sie einfach zu anderen und auch vielleicht besseren, in Anführungszeichen, kognitiven Leistungen führt. Wo stehen wir jetzt in dieser Diskussion? Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, die will zum Beispiel die Schreibschrift an der Grundschule auch wieder zur Pflicht machen.
Ja, also gut, einerseits bin ich natürlich froh, dass wir nicht den Weg gehen, den manche andere Länder gehen. Also in den Vereinigten Staaten gibt es ja viele Bundesstaaten, die dezidiert in der Schule keine Schreibschrift mehr unterrichten. Also allenfalls noch das Kennenlernen der Buchstaben, aber ansonsten nur noch auf Tastatur setzen. Und in manchen asiatischen Staaten deutet sich ja Ähnliches an, wobei man sagen muss, China, Japan, die werden Teufel tun, von ihrer eigenen Schrift, die sie entwickelt haben, in der Schule abzuweichen oder die in Frage zu stellen. Zwischen den Bundesländern gibt es Unterschiede, welchen Weg man geht, ob man zu einer vereinbarten Grundschrift kommt. Das ist in einigen Bundesländern möglich, also den Schulen freigestellt, die zu unterrichten. In den meisten Bundesländern, Gott sei Dank, wird immer noch festgehalten an dieser flüssigen Schreibschrift. Und wenn es tatsächlich wieder eine Neubesinnung geben sollte, wie es beispielsweise die Frau Prien in Schleswig-Holstein jetzt andeutet, was übrigens auch heißt, sich dann auch wieder mehr Zeit zu nehmen und die Kinder dabei auch zu fördern, dann könnte das der Deutsche Lehrerverband nur begrüßen.
Herr Marquardt, diese Studien, die Sie durchführen, die Untersuchungen, fühlen Sie sich dann ein bisschen auch so wie der Rufer in der Wüste?
Ja, da sprechen Sie mir vielleicht ein bisschen aus der Seele. Das Problem ist ja, dass diese gesamte Diskussion eigentlich dogmatisch geführt wird und nicht auf Grundlage von wissenschaftlichen Arbeiten. Diese Schriften wurden erfunden vor mehr als 50 Jahren. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Es wurden viele Ansätze unternommen, um dann mit neueren Methoden die Schreibbewegungen genauer zu untersuchen. Heute weiß man relativ genau, wo die Probleme liegen, aber diese Lücke zwischen Wissenschaft und Forschung und pädagogischen Konzepten ist leider immer noch ein bisschen zu groß. Das heißt, man kommt hier nicht richtig zu Wort, weil wir im Prinzip das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen. Das heißt, wir schauen auf das Ergebnis und wir sagen, wir müssen uns eben vor allen Dingen an dem Ergebnis orientieren, dass die Kinder danach flüssig und lesbar schreiben können. Und der Weg dahin, der muss konsequent daraufhin ausgerichtet werden. Und das bedeutet natürlich, dass man bestimmte Grundprinzipien einmal kritisch hinterfragt. Ich möchte vielleicht noch einen anderen Punkt nennen. Es ist ja auch nicht so, dass die Kinder sich jetzt geändert haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mangel an Kreativität hier feststellen. Also ich sehe Kinder in der Grundschule immer noch mit sehr, sehr großer Freude und Eifer an das Schreiben rangehen. Ja, das ist also eigentlich nicht viel anders wie früher. Das heißt, die Kinder sind eigentlich gleich geblieben, aber die gesellschaftlichen Bedingungen und unsere Umwelt hat sich auch verändert. Die Vorbilder haben sich verändert. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, natürlich diesen inneren Antrieb der Kinder anzusprechen und die Kinder da mitzunehmen und Angebote zu machen. Aber man muss natürlich vielleicht auch sich ein bisschen dann eben an die Gegebenheiten anpassen und darf nicht verharren und versuchen, die Dinge über 50, 60, 70 Jahre gleich zu machen. Von daher, glaube ich, müssen wir gerade in der digitalen Welt eben immer wieder überlegen, wie kann man das nebeneinander her gut organisieren und wie können sozusagen beide Vorteile und beide Notwendigkeiten in einem schulischen Umfeld umgesetzt werden.
Aber Stichwort Vorbild, Herr Marquardt. Im Prinzip, wir Erwachsenen leben den Kindern ja ein schlechtes Vorbild vor, weil ich glaube, die meisten von uns schreiben überhaupt nicht mehr. Und von daher ist es natürlich auch schwierig, dann auch noch glaubwürdig zu bleiben, wenn man drauf dringt, schreib doch mal deinen Text schön ordentlich und sauber.
Na, ganz so ist es jetzt nicht. Natürlich gibt es viele Erwachsene, die mit Stiften nichts mehr anfangen können. Ich aber kenne aber sehr, sehr viele Eltern. Und war bei uns auch so in unserer Familie, dass wenn man Kindern einfach mal 20 Stifte kauft und entsprechend Schreibunterlagen kreativer Art zur Verfügung stellt, dann ist es nach wie vor so, drücken sie einem Kind einen Stift in die Hand, die malen einfach gern. Also das ist nicht komplett verloren, der Kampf sozusagen, sondern man muss da nur ein bisschen sorgfältig darauf achten, dass wir das nicht komplett vernachlässigen, dass wir es wirklich wertschätzen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich das vielleicht ein bisschen mehr bewusst macht, wie es ja auch in anderen Tätigkeiten, wo es ein bisschen eine Renaissance gibt, von alten Techniken. Das betrifft natürlich auch dann so Bereiche wie zum Beispiel Musizieren oder wie Sportunterricht. Man muss sich das natürlich auch klar machen, was der Wert ist, dass das nicht komplett verloren geht. Aber der Kampf ist bestimmt noch nicht verloren. Dass Eltern überhaupt nicht mehr schreiben, die Kinder haben und nicht mehr mit ihren Kindern malen, sehe ich jetzt so nicht.
Früher war es ja üblich, dann auch zum Beispiel bei einer Bewerbung einen handgeschriebenen Lebenslauf beizulegen. Und da wurde dann unter Umständen eine graphologische Untersuchung angestrengt, um ja Aussagen über die Persönlichkeit des Bewerbenden zu machen. Das heißt also, ohne Handschrift geht eigentlich ein Teil unserer Persönlichkeit verloren. Oder schlimmer, werden wir gar nicht erst zu einer Persönlichkeit?
Also ich finde es so reizvoll, gerade an den Beständen eines Literaturarchivs zu sehen, wie sich in der Reibung mit Schriftpersönlichkeit entwickelt. Also das ist vielleicht auch die besondere Gabe derer, die dann Schriftsteller werden, dass die eigentlich einen Weg finden, aus Fehlern Vorteile zu machen. Und wo man eben auch davor sitzt und wenn man die Sachen in der Hand hat und denkt, wie geht damit ein Schulsystem um, das einfach genau weiß, es gibt da 30 Schüler und ich muss die irgendwie messen. Ich kann nicht jeden Einzelnen nach seinem System bewerten, sondern ich muss Vergleichbarkeit herstellen. Und das finde ich so, glaube ich, auch eine der großen Schwierigkeiten. Wie schafft man wirklich eben genau diesen Freiraum zu haben und diese Individualität und auch zu sagen, es kann auch die Abweichung der Schrift Anfang für eine großartige Idee sein. Also man sieht im Archiv häufig Verschreiber. Autoren schreiben nicht korrekt und nicht richtig, weil sie oft auch Kurzformen finden. Aber manchmal löst genau dieses falsche Schreiben oder nicht mehr wissen, wie man das Wort schreibt, was jedem von uns so geht. Je länger man das anguckt, desto komischer guckt es zurück. Führt dann oft gerade auch zum Einfall. Und das finde ich so spannend, sowas auch zu überlegen, wie bringt man sowas eben dann auch wieder in gesellschaftliche Systeme, wo es die Erwachsenen wie die Kinder auch lernen auszuleben und dennoch so zu machen, dass wir alle miteinander dann doch wieder auch nicht mehr individuell umgehen, sondern sozial.
Ja, wie ist das? Geht ohne die Handschrift ein Teil unserer Persönlichkeit verloren?
Schwierig zu sagen. Persönlichkeit ist ja immer auch etwas, was wir aus uns machen, aus unseren Anlagen und Begabungen, dass wir, wenn wir die Handschrift nicht mehr pflegen, tatsächlich auch ein Persönlichkeitspotenzial verschenken. Sie haben ja gerade gesagt, auch mit den Bewerbungen, da habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch gehabt mit einem Personalleiter einer sehr großen Firma weltweit. Firma, der hat gesagt, er hat für eine herausgehobene Stellung 300 Bewerbungen bekommen. 4 haben von sich aus einen handschriftlichen Lebenslauf angefügt. Die 4 waren auch in der Endauswahl. Das heißt, das waren besonders qualifizierte Bewerbungen. Also ich glaube schon, dass da auch einen Zusammenhang gibt. Jemand, der die Handschrift hochhält und glaubt, dass er da sich auch besonders gut ausdrücken kann. Das ist auch jemand, der also der eigenen Entwicklung das auch sehr, sehr wichtig genommen hat und hier auch sich besonders ausdrücken möchte.
Also ich finde, dass die Handschrift natürlich eine Facette einer Person ist, die wertgeschätzt werden sollte. Ob man da jetzt ein richtiges Problem bekommt, wenn man keine Handschriften hat, weiß ich nicht. Aber es ist eben eine Möglichkeit der sozialen Interaktion, die meiner Meinung nach wertgeschätzt werden sollte. Ich finde den Ansatz von der Frau Quera sehr gut, eben diese Individualität eigentlich mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, wir müssen einfach respektieren, dass die erwachsenen Handschriften ein großes Maß an Individualität haben. Und genau diese Individualität verbindet die Schrift mit uns als Person. Und an dieser Stelle muss man vielleicht über unseren Schreibunterricht nachdenken, dass wir eben zu lange auf einem standardisierten Ausgangsschriftmodell beharren und genau eben diese Möglichkeit der Individualisierung und genau die Möglichkeit der Ausdrucksform verlieren, wenn sozusagen das Grundwerkzeug nicht mehr funktioniert.
Das war das SWR2 Forum Tastatur statt Füller. Hat die Handschrift ausgedient? Ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspartner, an Professor Dr. Heike Gfreres, Leiterin der Marbacher Museen und Kuratorin der Ausstellung Hands-On im Literaturmuseum der Moderne in Marbach, dort zu sehen noch bis zum 1. März nächsten Jahres. Herzlichen Dank an Dr. Christian Marquardt vom Institut für Schreibmotorik in Heroldsberg und vielen Dank auch an Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands und Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf. Am Mikrofon war Silke Arning.